Der Bergpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bergpodcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Rund 260.000 Hektar der Bayerischen Alpen sind von Wäldern bedeckt. Das ist etwas mehr als die Fläche des Saarlandes. Wälder sind Wasserspeicher, Luftfilter, Kühlung, CO2-Senke, Lebensraum, Arbeitsplatz und Erholungsort. Und in den Bergen sind sie noch etwas Beschützer. Mehr als die Hälfte des Bergwalds in Bayern ist Schutzwald. Wovor und wie der Wald schützt, darum geht's in dieser Folge des Bergpodcasts mit Martin Echter von den Bayerischen Staatsforsten und Cornelia Kress vom DAV. Viel Spaß beim Zuhören.
Oktober 2023, Gries am Brenner. Nach heftigen Regenfällen gehen mehrere Muren ab. Eine davon auf die Brenner Autobahn. Ein Auto wird mitgerissen, die Insassen kommen glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Im Juli, also 3 Monate zuvor, hatte ein heftiger Sturm immense Schäden im Wald hinterlassen. Im Schutzwald, der Ortschaft und Straße vor dieser Mure hätte schützen können. Von Extremwetterereignissen sind auch in diesem Jahr die Nachrichten voll. Anfang Juli hat es die Schweiz schwer getroffen. Besonders krass sind die Meldungen und Bilder aus dem Wallis und dem Tessin. Hat der Schutzwald hier versagt oder stößt er irgendwann natürlicherweise an seine Grenzen?
Klar, irgendwann ist immer eine Grenze, da ist dann irgendwie die Niederschlagsmenge in so kurzer Zeit so hoch, dass auch der Wald das nicht mehr ganz abfedern kann. Aber auch da muss man sagen, ohne den Wald wäre es ja noch schlimmer gewesen, weil dann hätte diese Pufferfunktion vollkommen gefehlt. Und so ist zumindest Schlimmeres verhindert worden, auch wenn natürlich irgendwann der Punkt erreicht ist, wo der Wald alleine das auch nicht mehr aufnehmen kann.
Das ist Martin Echter. Er ist Förster und leitet das Revier Mittenwald der Bayerischen Staatsforsten. Mit knapp 10.000 Hektar ist es das größte Staatswaldrevier in Bayern. Der Schutzwald ist sein Beruf. Er kümmert sich mit seinem Team darum, dass der Wald in seinem Revier gesund und widerstandsfähig ist und seine Schutzfunktion erhalten bleibt. Während der Hochwasserlage in Bayern im Juni hat der Schutzwald in Martins Revier gezeigt, was er kann.
Also jetzt rein für Mittenwald und es werden für sehr lang gesprochen, hat der Schutzwald nicht versagt. Im Gegenteil, der erfüllt seine Funktion hervorragend. Wir haben vitale und intakte Bergmischwälder und für den Bergmischwald und für den Bergwald war der Regen ein Segen, weil das stärkt die Vitalität der Bäume und die brauchen dringend die Niederschläge und gleichzeitig schützt aber auch der Wald die darunterliegenden Ortschaften vor Starkregenereignisse, weil der speichert eben das Wasser und gibt dann diese starken Niederschläge dann nach und nach sukzessive ab und deshalb sind die Ortschaften eigentlich von größeren Schäden verschont geblieben. Also kann man sagen, der Schutzwald hat hier seine Aufgabe erfüllt.
60% der rund 260.000 Hektar Bergwald in Bayern sind Schutzwald. Eine Schutzfunktion ist der Hochwasserschutz. Eine andere zum Beispiel der Schutz vor Steinschlag und Felssturz. Vergleiche von Felsstürzen in bewaldeten und kahlen Gebiet haben gezeigt, dass die Felsen im Wald stärker gebremst werden, nicht so hoch springen und in den meisten Fällen komplett vom Schutzwald aufgehalten werden. Am besten funktioniert das in vielfältigen Wäldern mit älteren und jüngeren Bäumen und unterschiedlich dicken Stämmen. Auch vor Lawinen bietet der Bergwald Schutz. Die Baumkronen fangen eine Menge des Neuschnees ab, der fällt dann eher in Klumpen ab. Und im Wald ist der Wind abgeschwächt, die Temperaturen durch den Schatten gleichmäßiger. All das sorgt dafür, dass die Schneedecke weniger anfällig für Schwachschichten ist. Es lösen sich vor allem in dichten Wäldern, also weit seltener Lawinen als im offenen Gelände. Und ganz nebenbei ist der Schutzwald natürlich auch Erholungsort, Lebensraum, CO2-Senke, Luftfilter, Arbeitsplatz und Holzlieferant. Kein Wunder also, dass man auf Bergwald als Schutz vor Muren, Felsstürzen, Flut und Co. setzt. Zumal die Schutzwaldpflege zwar eine Investition ist, technische Schutzvorrichtungen wie Lawinenverbauungen oder Steinschlagnetze würden aber rund das 10- bis 30-fache kosten. Bergwald als Schutzwald gibt es deshalb in allen Alpenländern. Je nach Lage unterscheiden sich die Wälder in ihrer Zusammensetzung.
Der unterscheidet sich auf jeden Fall. Also wir sind jetzt hier am Nordrand der Alpen, wo wir viele Niederschläge haben durch den Stau durch den dass die Wolken eben da am Alpenrand gestaut werden. Weiter im Süden hat man weniger Niederschläge, da ist das Klima dann auch eher kontinentaler. Da wachsen dann andere Baumarten, da ist zum Beispiel die Zirbe oder die Lärche sind typisch für das Inneralpine. Und bei uns am Alpen-Nordrand hat man eben diesen Bergmischwald aus Fichte, Tanne, Buche, Bergahorn, der da eigentlich heute nicht viel anders ausschaut, wie er vor Hunderten von Jahren ausgeschaut hat. Genau, das sind so die Unterschiede, aber die Grundfunktionen vom Schutzwald sind eigentlich in allen Alpenländern gleich. Das ist eben der Erosionsschutz, Hochwasserschutz, der Schutz vor Steinschlag. Und da ist es eben wichtig, dass der Wald intakt ist, dass er sich verjüngt, dass er strukturreich ist. Und das ist eigentlich so diese gemeinsame, ja, das gemeinsame Dach, wo man über den Schutzwald ziehen kann. Also die Schutzfunktionen, die sind überall gegeben.
Für uns Bergbegeisterte bietet so ein struktur- und abwechslungsreicher Wald natürlich noch ein weiteres Plus. Er macht unsere Bergunternehmungen besonders schön. Wir wollen dem Wald deshalb auch etwas zurückgeben. Deshalb gibt es seit 40 Jahren die Aktion Schutzwald. Gemeinsam mit den Bayerischen Staatsforsten und der Forstverwaltung und mit der Unterstützung der Versicherungskammer Bayern veranstaltet der DAV jedes Jahr mehrere Aktionswochen. Freiwillige können dabei eine Woche lang bei der Schutzwaldpflege mit anpacken. Bei der Aktionswoche in Martinsrevier in Mittenwald steht einiges an.
Also wir haben ein sehr vielfältiges Programm, weil ich denke, es ist immer wichtig, ein bisschen abwechselnd zu machen. Also einmal bauen wir eine kleine Jagdeinrichtung im Bergwald, dann werden wir so einen Steig, der zugewachsen ist, den wir freischneiden und da ein bisschen Steigpflege machen, dass man den Steig wieder gut begehen kann. Und was natürlich auch wichtig ist bei uns in der Arbeit, ist der Naturschutz. Da wir pflegen auch viele so Magerrasenflächen, so Blühflächen, dass wir eben auch diese Arten, die an diese Offenlandlebensräume angewiesen sind, dass wir denen ihr Dasein sichern. Und da haben wir so eine kleine Wildwiese, die würde ich gerne mähen und das muss man dann abbrechen, das Gras. Da machen wir so eine kleine Biotoppflege. Also so, ja, es ist bunt gemischt. Und was natürlich einmal mir Anliegen ist, das ist jetzt mein Grobplan, aber oft ergibt sich dann aus der Situation raus, wenn die Teilnehmer sagen, sie interessieren sich für dieses oder jenes. Also man kann da oft dann auch spontan einmal irgendwas einbauen und den anderen Teil weglassen. Also das ist eigentlich ein Miteinander mit den Teilnehmern. Das ergibt sich dann oft so aus der Situation, was man macht.
Über 650 Aktionswochen gab es in den letzten 40 Jahren. In mehr als 142.000 Arbeitsstunden haben Freiwillige unter der Anleitung von Profis im Schutzwald mit angepackt. Was sie geschafft haben, ist beeindruckend. Rund eine 500.000 neu gepflanzte Bäume, 285 Kilometer sanierte Steige, mehr als 200.000 Verbissschutze und etwa 600 Jagdansitze. Steige und Jagdeinrichtungen bauen, Blühwiesen mähen, das klingt doch alles erstmal gar nicht nach Waldpflege. Warum es das doch ist? Kurz gesagt, diese Aufgaben halten die Ökosysteme im Gleichgewicht. Etwas ausführlicher kann das Martin erklären.
Genau, im Schutzwald wachsen nicht nur Bäume, sondern da lebt auch das Wild. Und das ist auch genauso ein Teil vom Wald wie die Bäume. Und das gehört alles zusammen. Also Wald und Wild, das muss da miteinander sein. Aber dazu gehört eben auch, dass man schauen muss, dass die Wildbestände nicht so groß werden, dass eigentlich dann der Verbiss, weil das Wild ernährt sich halt eben auch von Pflanzen, von jungen Bäumen. Und wenn das Wild dann zu viel werden würde, dann wäre die Gefahr, dass eben so viele Pflanzen verbissen werden, dass sie die nächste Waldgeneration nicht mehr verjüngen kann. Und darum ist es eben wichtig, dass man auch immer einen bestimmten Teil vom Wild dann erlegt. Also da schaut man natürlich, dass man schaut, was ist jetzt ein schwaches Tier, was ist ein krankes Tier, dass man die dann eigentlich vorwiegend erlegt. Das dient auch mit der Gesundheit von dem ganzen Wildbestand und es hält eben die Wildbestände in so einem Maß, dass sie für den Wald verträglich sind und dass man da ein Gleichgewicht hat, dass sowohl der Wald wachsen kann und seine Funktionen erfüllt und gleichzeitig das Wild, das ja den Wald als Lebensraum nutzt, gesund ist und da auch Auskommen hat. Und so dieses Miteinander, das ist ja, glaube ich, das, warum die Aktion Schutzwald so Erfolg ist. Die Leute kommen ja auch wegen der Landschaft und alles. Und da ist damit die Almwirtschaft, dann natürlich diese urwüchsigen Bergmischwälder und eben auch die Gams, das Rotwild, das Wild, wo man da erleben kann. Das ist eigentlich alles, was irgendwie zusammenkehrt. Und das ist so ein bisschen die Kunst des Försters, dass es so alles ein bisschen, was den Wald besonders macht, alles so unter einen Hut bekommt. Und da seid ihr natürlich vom Alpenverein eine große Hilfe, dass wir das da erfolgreich machen können.
Das Mähen der Blühwiesen hat übrigens auch was mit dem Schutz vor Wildverbiss zu tun. Aber nicht nur.
Also es sind so kleine Wiesen, die man im Wald hat. Und wenn man da jetzt nichts machen würde, dann haben wir vorher gesagt, dann verjüngt sich der Wald und dann wachsen auch diese Wiesenflächen zu. Aber gerade viele Tierarten, ob das jetzt Vögel sind oder Wildarten, die brauchen eben so kleine Waldwiesen. Und das entlastet eben auch den Wald, weil wenn jetzt eine Rehe da eine schöne Wiese hat, dann steht es da drauf und frisst das frische Gras und ist nicht gezwungen, dass es im dunklen Wald steht und da die Bäume frisst. Und deshalb werden so Wiesen einmal im Jahr gemäht. Dann haben da die Tiere was und natürlich haben wir sehr viele seltene Pflanzenarten, gerade so Orchideenarten. Und die brauchen eben diese einjährige Maat, weil sonst sie eben der Wald ausbreitet und diese Pflanzen ausdunkeln. Also es ist eine Naturschutzmaßnahme, die vielen verschiedenen Arten zugutekommt.
Die Vielfalt macht den Wald widerstandsfähig. Bekommen einzelne Baumarten Probleme, zum Beispiel durch die klimatischen Veränderungen oder Schädlinge, gibt es eben noch ein Backup und es sind nicht gleich ganze Waldgebiete betroffen. Schädlinge im Wald? Da kommt jetzt wahrscheinlich vielen der Borkenkäfer in den Sinn. Der kleine Käfer bohrt sich durch die Rinde und legt darunter seine Eier ab. Die Larven fressen sich dann in Quergängen unter der Rinde durch. Dabei durchtrennen sie die Versorgungsbahnen der Bäume. Nährstoffe kommen nicht mehr in die Wurzel und kein Wasser mehr in die Krone. Der Baum stirbt ab. Warum setzt man im Bergwald trotzdem so stark auf die Fichten, die ganz besonders vom Borkenkäfer befallen werden?
Ja, also das ist ein bisschen ein komplexer Zusammenhang. Also der Borkenkäfer, ich meine, den definieren jetzt wir Menschen als Schädling, aber im Prinzip ist es eigentlich nur ein Organismus, der eben auch zum Bergwald dazugehört. Den gibt es schon, seit es den Bergwald gibt, also seit der letzten Eiszeit. Und das ist eigentlich so eine Koexistenz mit der Fichte. Und das ist ja im Wald auch irgendwo wichtig, dass sich der Wald verjüngen kann. Und der verjüngt sich eigentlich nur, wenn einmal wieder die alten Bäume absterben. Und wenn das so einigermaßen Gleichgewicht ist, dann befällt der Borkenkäfer Fichten, die sterben dann ab und runter wächst die neue Waldgeneration. Und dann gibt es natürlich auch Tierarten wie ein 3-Zehen-Specht, die sind auf den Borkenkäfer spezialisiert und ernähren sich von dem. Also ist eigentlich dieser Bergwald so ein Gesamtorganismus, wo eigentlich alles irgendwie zusammengehört. So gibt es für jeden Baum gibt's irgendeinen Schädling, der den Baum dann irgendwann auch mal im Zweifel zum Absterben bringt. Das ist jetzt eigentlich so, dass durch die warmen, trockenen Sommer, da verschiebt sich das ein bisschen, da wird euch der Borkenkäfer stark begünstigt und gleichzeitig werden die Fichten geschwächt, weil sie weniger Wasser haben, weniger Widerstandskräfte und durch diese Verschiebung des Kräfteverhältnisses nimmt dann der Borkenkäfer Dimensionen an, die dann vom Wald bedrohlich werden und wo wir handeln müssen, damit wir eben unsere Fichtenbestände erhalten.
Ein paar Borkenkäfer gehören also zu einem diversen Wald dazu und unterstützen die Waldverjüngung. Die krasse Vermehrung ist das Problem. Borkenkäfer können in einem Jahr bis zu 4 Generationen entwickeln. Dann kommen auf ein Borkenkäferweibchen bis zu 250.000 Nachkommen. In einem Jahr. Deshalb gibt es zum Umgang mit Borkenkäfern richtig viel Forschung. Dabei entstehen auch innovative Ansätze, wie man die Ausbreitung eindämmen kann. Bei den Bayerischen Staatsforsten und damit auch in Martins Revier kommt hauptsächlich eine Methode zum Einsatz, die im Nationalpark Bayerischer Wald entwickelt wurde.
Früher haben wir das gemacht, wenn der Borkenkäfer einen liegenden Baum befallen hat und der war irgendwo weit am Berg oben, dass man da nicht hingekommen ist, hat man den komplett entrindet und somit hat der Borkenkäfer diesen Baum nicht mehr befallen können. Und wir haben als Aspekten des Waldschutzes da unsere Arbeit gemacht gehabt. Aber dann hat man irgendwann festgestellt, dass durch diese Entrindung nimmt man auch vielen Organismen, wo nicht schädlich sind, aber die genau diesen Bereich zwischen Rinde und Holz besiedeln, nimmt man auch den Lebensraum weg. Und da hängen auch wieder viele Vogelarten wie die Spechte, wo da Insekten rausholen, hängen da dran. Und da haben wir gesagt, ja, das Entrinden ist zwar wichtig, aber es ist jetzt eigentlich nicht die Methode, die aus Naturschutzaspekten die erwünschenswerteste ist. Und dann haben wir da durch viele Versuche so eine neue Methode entwickelt, dass man nur noch in die Rinde so Streifen reinschneidet. Dadurch trocknet der Borkenkäfer auch aus und kann sich nicht mehr weiter ausbreiten. Aber gleichzeitig bleibt so viel Rinde wie möglich am Baum. Und das führt dazu, dass das Totholz schneller verrotten kann. Und dadurch werden diese Nährstoffe freigesetzt, wo sich der Wald wieder verjüngen kann. Und gleichzeitig finden die ganzen Spechte und Insekten da auch Lebensraum oder Nahrung in diesem Totholz. Und somit haben wir eigentlich so den besten Kompromiss zwischen Naturschutz und Waldschutz, der möglich ist, da erreicht.
Und da ist sie wieder, Die Vielfalt. Die macht den Bergwald so widerstandsfähig, dass Martin auch positiv in die Zukunft blickt.
Der Bergwald und im Hochgebirge haben eben immer extreme Verhältnisse, man hat teilweise starke Niederschläge, da hat man eben auch diese trockenen Phasen. Aber das Schöne ist ja, dass so der Schutzwald oder der Bergwald, der bei uns natürlich ist, eigentlich für alle Extreme gut aufgestellt ist. Also wenn man da eben mehrere Baumarten hat, dann streut man das Risiko für etwaige Schadereignisse. Und die Kunst ist eigentlich, so auf verschiedene Baumarten zu setzen, strukturreiche Bestände zu schaffen. Und eben gerade, wenn man sieht, man hat irgendwo einen Borkenkäferbefall, den dann gleich im Anfangsstadium zu bekämpfen. Und dann werden die Probleme nie so groß, dass sie unbeherrschbar werden. Also ich denke, man muss immer positiv in die Zukunft blicken. Und ich denke, das ist eigentlich bei dem Beruf und wenn man da als Arbeitsplatz den Bergwald hat, ist eigentlich ja einer der schönsten Orte überhaupt ist, die man vorstellen kann. Ich denke, das stimmt positiv, das motiviert auch, dass man diese Wälder, so wie man sie kennt und schätzt, auch für künftige Generationen erhält. Wir arbeiten daran, wir haben eine schlagkräftige Mannschaft, wir haben auch schlagkräftige Unterstützung, wie zum Beispiel eben durch die DAV-Schutzwaldgruppe. Und wenn wir da alle gemeinsam mit anpacken, da bin ich da zuversichtlich, dass wir auch in 100 Jahren einen wunderbaren Wald hier haben.
Trotz Borkenkäfer, Klimawandel und Co., der Schutzwald, so wie wir ihn kennen, hat eine Zukunft. Und wir werden auch in einigen Jahren nicht durch einen Palmenwald hinauf zum Alpengipfel wandern. Doch auch bei einem gesunden Optimismus, die Herausforderungen für den Wald sind unbestreitbar. Zumal der Mischwald, der eben resilienter ist, Artenvielfalt fördert und Ausfälle einzelner Baumarten abfedern kann, noch nicht überall verbreitet ist. Und die Extremwetter wohl weiter zunehmen werden. Stürme, die wie in Gries am Brenner den Bergwald entwurzeln, Starkregen, den der Bergwald wie in der Schweiz nicht mehr ausreichend abfedern kann. Es bleibt also eine große Aufgabe, den Schutzwald zu pflegen und zu erhalten. Zum Glück gibt es dafür ein starkes Team.
Wenn ihr Teil dieses Teams sein wollt, macht doch nächstes Jahr bei der Aktion Schutzwald mit. Die Termine werden im Februar auf alpenverein.de veröffentlicht. Wenn ihr einen Reminder per Mail dafür bekommen wollt, dann schreibt einfach kurz an natur@alpenverein.de. Übrigens bekommt ihr auf dem DAV-YouTube-Kanal Einblicke in die Aktion Schutzwald. Einen Tag lang wurden Revierleiter Sven und die Teilnehmenden der Aktionswoche mit der Kamera begleitet. Im Video erfahrt ihr, wofür es Bodenschutzwälder braucht, wie sich der Borkenkäfer durch die Fichte frisst und welchen Einfluss Wölfe auf das Ökosystem Wald haben. Zum Abschluss geht noch ein großer Dank raus an alle Freiwilligen, die bei der Aktion Schutzwald mitmachen und an die Staatsforsten, die Forstverwaltung und die Versicherungskammer Bayern. Wir freuen uns, wenn ihr dem Berg-Podcast weiterhin treu bleibt. Abonniert ihn am besten, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören.
Der Berg-Podcast.